liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben heute den 13.11.2024 und ihr hört eine weitere Folge des politischen Podcasts Reden wir über Thüringen. Das ist der Podcast von TA, TLZ und OTZ. Und warum nenne ich den 13.11.24 gleich am Anfang? Weil das einfach wichtig ist zur Orientierung. Also wir zeichnen an einem Mittwochvormittag auf im Studio in Erfurt und sind heute zu zweit im Studio. Ich bin Fabian Klaus, landespolitischer Reporter der Funke Zeitung in Thüringen. Und mein lieber Kollege ist noch bei mir. Herzlich willkommen, Elmar.
Ja, grüß dich, Fabian. Mein Nachname ist Otto. Also, hallihallo, hier ist Elmar Otto. Und Fabian und ich wollen uns heute über vier unterschiedliche Themenbereiche unterhalten. Fangen wir mal an mit den Koalitionsverhandlungen und dem aktuellen Stand. Gut, dass du auch den Tag genannt hast.
Ja, der Tag ist deshalb wichtig, der Mittwoch, weil an einem Dienstag, also am gestern Abend, die Spitzen der CDU, der SPD und des BSW in Thüringen das erste Mal zusammengekommen sind und sich sozusagen über den Koalitionsvertrag gebeugt haben und jetzt die Dinge suchen, ja, die noch so ein bisschen strittig sind zwischen den drei möglichen Partnern. Oder Elmar, kann man das eigentlich überhaupt schon Koalitionsvertrag nennen, was die da haben?
Ja, die CDU tut sich ja immer so ein bisschen schwer. Der Vorsitzende Mario Vogt hat ja mal versucht, glaube ich, den Begriff Kooperationsvertrag zu etablieren. Mittlerweile, glaube ich, versuchen sie es mit Regierungsvertrag.
Hm? Ja gut, das ist natürlich der Rolle, der Bedeutung der CDU angemessen, zumindest in deren Sicht.
Genau. Und am Ende, ja, wird es auf einen Koalitionsvertrag hinauslaufen. Natürlich, es sieht ja auch jetzt gar nicht so schlecht aus, wenn ich immer wieder jemand aus Berlin oder wo auch immer her reinregiert.
Ja, wenn der Kollege von Berlin redet, dann meint er natürlich die große Vorsitzende des Bündnis Sarah Wagenknecht, die Sarah Wagenknecht. Die ist aber bei der Verhandlung gestern Abend, also die ja schon am Nachmittag, muss man ja ehrlicherweise sagen, begonnen hat und dann bis in den späten Abend ging, nicht zugeschaltet gewesen, habe ich zumindest gehört. Oder hast du was anderes gehört?
Nein, das ist ja schon erstaunlich, dass sie nicht dabei war. Und weil wir ja vorher einen Blick in den Verhandlungsraum werfen konnten, sahen wir, dass alle technischen Voraussetzungen gegeben gewesen wären, um sie zuzuschalten offensichtlich.
Aber der Fernseher, der an der Wand hing, zeigte kein Signal. Und was wir aus Verhandlungskreisen hören, ist das auch den ganzen Nachmittag und bis in den Abend hinein so geblieben. Aber wir wollen mal ganz kurz drauf gucken, was die da gestern Abend eigentlich besprochen haben. Es gibt ja eine Liste, so haben wir das recherchiert, von 31 strittigen Punkten. Strittig im Sinne von, das haben die Fachpolitiker nicht geeint, die in der vergangenen Woche über verschiedene Themen gesprochen haben, die Wahlkampfpapiere der Parteien übereinandergelegt haben, geguckt haben, wo sind Schnittmengen. Also das sind diese Punkte, die sind nicht geeint und das wird dann, so ist das Wording zumindest, nach oben getragen. Nach oben getragen heißt dann in dem Moment, das verhandeln die Parteispitzen. Und was waren so strittige Punkte, Elmar? Du hast da ja von einiges gehört.
Ja, unter anderem beim Thema Migration treffen da natürlich unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Sag ich mal, da ist schon der Rolle, der Bedeutung entsprechend, ist die CDU konservativer, das BSW eben auch wenn da viele Linke sich versammelt haben im BSW. Und die SPD hat da also durchaus einen sozialeren Ansatz. Jetzt, wenn man sich das anschaut, strittig unter anderem soll gewesen sein und scheint es immer noch zu sein, wie geht man um mit ukrainischen Asylbewerbern, beziehungsweise sind ja keine Asylbewerber, sondern sie bekommen hier Bürgergeld. Das ist also umstritten. Soll man sie nach einem gewissen Zeitpunkt dann wieder ins Asylbewerberleistungsgesetz überführen, dann bekämen sie weniger Zuschüsse. Und das würde auch noch, weil es unterschiedliche Töpfe sind. Das eine wird nämlich Asyl, wird vom Bund bezahlt, das Bürgergeld, da müssen die Kommunen für aufkommen, hat es eben unterschiedliche Auswirkungen. Das war zum Beispiel einer der strittigen Punkte. Agrardiesel, der Umgang damit, die Position Thürings damit auch noch. Wir erinnern uns, diese großen Demonstrationen, riesige Traktoren auf Thüringer Straßen auch.
Und von Thüringen aus nach Berlin in Sternfahrten unterwegs.
Genau.
Die Ersten planen das ja wohl schon wieder.
Ja, und die Bauern haben eindeutig gesagt, ja, diese Agrardieselbefreiung, diese Steuerbefreiung, die ist wichtig für uns. Und da gab es ja unterschiedliche Vorstöße, damit Schluss zu machen. Und ja, wie steht Thüringen dazu? Das zum Beispiel, das sind so zwei Punkte von diesen 31, die eben zum Beispiel noch nicht geeint sind.
Ein anderer Punkt, so konnte ich das raushören von so ein paar Verhandlern, ist auch das Thema Gleichstellung. Ja, wie geht man damit eigentlich um? Das ist vor allen Dingen Lieblingsthema ja der SPD gerade, die in den zurückliegenden 10 Jahren unter Rot-Rot-Grün, also in der Regierung mit Linken, SPD, mit Linken und Grünen, SPD als dritter Partner, die ja da einiges auf den Weg gebracht haben. Ich sag mal nur Programme Vielfalt und Toleranz. Da ist man wohl so ein bisschen unsicher, wie beim BSW, aber auch bei der CDU manche Formulierungen gemeint sind. Ist das, nimmst du die SPD auch so wahr, Elmar, dass die jetzt auch versucht, so das, ja, das Erreichte in dem letzten Jahrzehnt dann sicherzustellen, oder ist denen das alles, egal und die wollen jetzt einfach nur weiter regieren?
Nein, das glaube ich nicht. Sie wollen nicht nur weiter regieren. Sie sind jetzt ja, obwohl sie ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren haben, wieder wichtig. Ne? Ohne die SPD gäbe es ja eine ganz klassische Minderheitsregierung nur. Jetzt mit der SPD hat man wenigstens eine Pattsituation. Und die SPD ist, glaube ich, aber auch darauf bedacht, jetzt ihr linkes Profil mal wieder ein wenig zu schärfen. Und das könnte ja bei diesen Partnern leichter fallen als vorher in einem Rot-Rot-Grünen.
Ja, wo sie ja quasi auch von einem omnipräsenten, dominanten Ministerpräsidenten Bodo Ramelow fast schon erdrückt wurde.
Genau, da hat die linken Themen wurden eben durch die Linkspartei und dem sehr, sehr, ja, sehr, sehr präsenten Regierungschef, Ramelow, wie du schon sagst, dominiert. Und die Umweltthemen und Energiethemen, die haben die Grünen zu Recht für sich beansprucht. Und die SPD war immer so dazwischen.
Aber es gibt ja die alte Politikregel in Thüringen mittlerweile, ne? So wie es hunderte ewige Bauernregeln gibt, gibt es ja mittlerweile eine Politikregel in Thüringen, wenn es um die SPD geht. Kennst du die?
Sag sie mir.
Die SPD sitzt immer mit im Bus, wenn es darum geht, eine Regierung zu bilden. Das sagten selbst ja auch sozialdemokratische Wahlkämpfer schon vor dem 1. September. Und sie sollten mal wieder Recht behalten, auch wenn es durchaus kritische Stimmen gibt.
Aber vielleicht gehört dann zu weit auch dazu, die SPD sitzt vielleicht oder wahrscheinlich sogar immer mit dem Bus.
Aber diesmal hinten.
Aber dummerweise sitzt sie immer hinten und hat nie das Steuer in der Hand.
Ja gut, das gehört mit Sicherheit zur Wahrheit auch dazu. Und man spürt ja auch innerhalb der SPD, das vielleicht noch am Rande, dass es ein paar Leute gibt, die gern mal aus dem Bus aussteigen und vielleicht aufs Lastenfahrrad wechseln würden. Aber das können wir ja vielleicht nächste Woche dann mal in einem Podcast besprechen, wenn die SPD ihren Landesparteitag hinter sich gebracht hat. Ich will noch mal ein Thema ganz kurz noch einwerfen, worum es ja auch geht in diesen ganzen Verhandlungen, weil wir schon relativ schnell festgestellt haben, dass es ja in dieser Legislaturperiode durchaus auch mal richtig zu Knatsch kommen kann zwischen CDU, SPD und BSW, wenn diese Koalition denn zustande kommt. Das ist ja die Corona-Aufarbeitung. Corona-Aufarbeitung ist wirklich so ein Thema, hat das BSW auch Wahlkampf mitgemacht, hat jetzt relativ schnell schon in der ersten Sitzung des Landtages einen Corona-Untersuchungsausschuss beantragt mit Unterstützung der CDU, weil sie einfach nicht genügend Abgeordnete haben, um das alleine zu tun. Prominente Unterstützer, CDU-Fraktionschef Mario Vogt hat den Antrag mit unterschrieben. Andreas Bühl, der parlamentarische Geschäftsführer, hat das mit unterschrieben. Und so ein bisschen auch an der SPD vorbei. Ich hörte jetzt so aus der Gruppe, in der das auch Thema war, aus der Fachgruppe, da sagte mir dann einer, ja, da hat es nochmal richtig gekracht. Wie guckst du auf diese Corona-Untersuchungsausschüsse? Es gibt ja einen von BSW, CDU, einen von der AfD. Mal gucken, ob es dann am Ende zwei sind oder nur einer. Das werden wir noch sehen, wenn die dann eingesetzt sind. Aber ist das schon so der neue Stil, den ja CDU, auch BSW, auch SPD immer beschwören? Der neue Stil, dass man dann so Anklageausschüsse einrichtet, das kann doch die SPD eigentlich gar nicht mitmachen.
Ja, die SPD ist hier wieder in einer schwierigen Situation. Natürlich möchte sie auch, weil sie weiß, während der Corona-Pandemie ist nicht alles glatt gelaufen. Und da sollte man auch nicht den Mantel des Schweigens drüber decken, sondern man sollte ehrlich sagen, das und das, für den Fall, dass nochmal so eine Situation eintritt, das würden wir anders machen, das würden wir besser machen. Aber sie will sich natürlich auch nicht den schwarzen Peter hinstellen lassen, schließlich als Regierungspartei im Bund und als die Partei, die noch den Bundeskanzler stellt und eben den Gesundheitsminister, der die tragende Rolle während der Pandemie hatte, dass alles schlecht gelaufen ist. Sondern natürlich, manches war so extremes Neuland, dass man sagt, da waren wir vielleicht lieber etwas vorsichtiger. Und dieses Vorsichtige, diese restriktiven Maßnahmen den Bürgern gegenüber, die werden jetzt natürlich komplett negativ ausgelegt.
Ja, ich meine, es ist ja, glaube ich, unstrittig. Ne? Da sind Fehler passiert. Es war ja immer dieses, wir fahren auf Sicht. Und wenn man auf Sicht fährt, können auch durchaus Fehler passieren. Aber in der vergangenen Legislaturperiode, ich weiß nicht, ob du es wie du siehst, ich sehe es zumindest so, hat man ja auch schon, also man hat immer von Corona-Aufarbeitung geredet, der Ministerpräsident, der jetzt noch geschäftsführend im Amt ist, war davon mit dabei, auch die SPD hatte schon eine Enquete-Kommission ins Spiel gebracht. Man hat immer geredet, aber passiert ist tatsächlich nichts. Und jetzt hat man es eben der AfD auf der einen Seite überlassen, so einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Die können das jetzt wegen ihrer Stärke im Parlament einfach alleine. Und jetzt dem BSW hat man da sich eigentlich in der vergangenen Legislaturperiode nicht ein bisschen was vergeben? Also ich sehe es zumindest so, das hätte schon längst passiert sein müssen.
Natürlich, ja. Ehrlich gesagt hätte man sagen können, gut, wir wissen jetzt, das und das ist nicht gut gelaufen, also arbeiten wir das jetzt auf und dann wäre es jetzt schon abgeräumt. Und jetzt ist es natürlich auch ein unschöner Akt, wenn man davon ausgeht, dass alle drei Partner eine Koalition schmieden wollen, dass zwei einen Alleingang machen an der SPD vorbei. Das kann man durchaus so sehen als Sozialdemokrat und sagen, ja, deswegen hat es hier auch nochmal richtig gekracht, weil so lassen wir nicht mit uns umgehen. Weil wenn das jetzt die zukünftige Umgehensweise untereinander ist, dann lässt das ja viel hoffen für die künftigen 5 Jahre, wenn es denn 5 Jahre halten sollte.
Ja, zumindest für uns. Ne? Da haben wir immer was zu besprechen, wenn wir hier sitzen im Erfurter Studio. Und wir haben immer natürlich auch was zu berichten. Will nochmal ganz kurz zurückkommen auf den gestrigen Abend, wo, wie gesagt, lange verhandelt wurde. Wir haben ja mal kurz reingucken können in den Raum. Also es gab Getränke, die Konzentration hochhalten. Man hat Cola getrunken, es gab auch Wasser, es gab andere alkoholfreie Getränke. Alkohol habe ich nicht gesehen, also es gab offenbar noch nichts zum Anstoßen gestern Abend.
Nee, es gab belegte Brötchen, es gab irgendwelche Gemüsesticks auf jeden Fall und es gab einen Obstteller und interessanterweise eine Brombeere habe ich da zumindest nicht gesehen.
Ja, aber dafür so Gläschen, wo so Dips drin waren für die Sticks, die in Rot-Rot-Grün da standen. Aber gut, wir schweifen ab. Ich wollte mal ganz kurz über den Zeitplan reden. Wie geht das jetzt weiter? Anfang nächster Woche treffen die sich nochmal, die strittigen Punkte ausräumen und dann ist ja nächste Woche schon die Vorstellung des Koalitionsvertrages geplant. Also nochmal zur Erinnerung, wir zeichnen heute am 13.11.2024 auf. Und wahrscheinlich, wenn wir nächste Woche hier sitzen, gibt es schon einen Koalitionsvertrag.
Wahrscheinlich, ja. Also je nachdem, wann wir hier sitzen. Also am Montag, so wie ich jetzt gehört habe, du wahrscheinlich ja auch. Am Montag wollen sie sich nochmal zusammensetzen. Als ich heute mit einigen Leuten sprach, hieß es, na gut, wir haben jetzt noch gar keine genaue Festlegung über den Zeitpunkt gemacht. Also ob die jetzt morgens schon anfangen dann gleich und bis abends sich zusammensetzen, weil sie wissen, na, es sind zwar nur noch wenige Punkte offen, aber die müssen wirklich jetzt stimmen und dafür nehmen wir uns jetzt Zeit. Und diese Runde am Montag, das scheint ja nochmal die Art der Verhandlungsrunde zu sein, die auch am gestrigen Dienstag zusammengekommen ist.
Das heißt, die Parteispitzen mit entsprechendem Anhang?
Genau, mit Landesgeschäftsführern, anderen Experten, ne, die einfach so zum engeren Zirkel gehören. Das nennt man ja in der Parteifachsprache meistens geschäftsführender Landesvorstand zum Beispiel. Ne. Und dann, wenn es dann noch Schwierigkeiten geben sollte, dann ist diese berühmte Viererrunde, warum Viererrunde bei drei Partnern? Klar, das BSW hat eine Doppelspitze, dementsprechend kommen da Frau Wolf und Herr Schütz für das BSW, Herr Mayer für die SPD und Herr Vogt für die CDU nochmal zusammen. Das wäre dann also nach dem Montag, Dienstag, vielleicht Mittwoch, aber am Donnerstag, so der aktuelle Plan, will man ja schon etwas der Öffentlichkeit präsentiert.
Genau, man ist ja auch ein bisschen unter Zeitdruck. Der Donnerstag wäre dann der 21. November Und am 23. November ja schon hat das BSW zu seinem Landesparteitag eingeladen.
Genau, und dann muss ja die SPD auch noch ihre Mitglieder befragen. Dafür ist ein Zeitraum von 14 Tagen vorgesehen. Und dann will man ja doch endlich mal dazu kommen, wenn man sich dann darauf geeinigt hat, wenn die SPD-Mitglieder auch mitgespielt haben, im Landtag zu sagen, so, jetzt können wir einen Ministerpräsidenten wählen.
Wie macht eigentlich die CDU das Ganze? Wir reden ja immer, wir haben über die BSW geredet, die machen das auf dem Landesparteitag, das wird ein Mitgliederparteitag. Mal gespannt, wie viele Mitglieder da am Ende aufkreuzen, die vielleicht auch die Landesspitze nicht kennt.
Ich glaube, da ist das BSW genauso gespannt, beziehungsweise zumindest einige aus der Parteispitze.
Ich warte schon auf jemanden aus der Parteispitze, der dann kommt und sagt, sagen Sie mal, Herr Klaus, haben Sie den schon mal gesehen?
Das kann sein.
SPD-Mitgliederbefragung, oder die CDU, da winkt das Herr Vogt alleine durch, oder wie läuft das?
Ja, nicht ganz so, aber es wird auf jeden Fall in einem kleineren Rahmen stattfinden. Die CDU nennt das Gremium, zu dem sie dann einlädt, Landesausschuss. Das ist eine Art kleiner Parteitag. Also beim Parteitag sind ja immer meistens so mehr als 100 Delegierte dann vor Ort. Das wollen die diesmal also nicht so machen. Es werden also dennoch da auch ein paar Dutzend auftauchen. Aber das ist dann die Parteispitze, der geschäftsführende Landesvorstand, der Vorstand. Das sind ja auch schon ein paar Mitglieder. Und dann eben nochmal weniger gewählte oder ausgewählte Delegierte, und das sind überwiegend die Kreisvorsitzenden und sonst noch ein paar wichtige Leute aus irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften und Gremien, die darüber dann befinden dürfen.
Auf jeden Fall läuft alles darauf hinaus, dass in der letzten regulären Landtagssitzung in diesem Jahr, die am 11. bis 13. Dezember stattfindet, deswegen, wir haben es heute mit Daten, macht euch ruhig Kreuzer in den Kalender, dann wisst ihr das auch alles und schreibt euch das dazu, dass dann der Ministerpräsident gewählt werden soll, die Ministerpräsidentenwahl auf der Tagesordnung steht, auch damit die CDU dann am 14. Dezember, wenn sie zu ihrem regulären Landesparteitag einlädt, dann wieder einen Ministerpräsidenten als Landesvorsitzenden auf ihrem Parteitag begrüßen kann. Darauf läuft es doch jetzt einfach hinaus.
Genau, ja. Und das alles wird aber auch noch sehr spannend, weil wir reden jetzt ja noch über Koalitionsverhandlungen, über die finale Phase dieser Verhandlungen, über Einigungen, das sind Inhalte. Über Personalien haben wir auch schon mal geschrieben, es wird viel spekuliert, aber in den Verhandlungen zur Zeit spielen die gar keine Rolle. Personalien bedeutet ja, klar, man sagt dann, das soll unsere Regierung sein, das sind die Inhalte, aber welche Partei bekommt welches Ministerium, und wenn die Ministerien dann verteilt sind, wer steht an der Spitze dieses Ministeriums?
Da wird es wahrscheinlich nochmal heiß hergehen tatsächlich. Möglicherweise befragen die ja doch die künstliche Intelligenz und lassen sich Vorschläge machen, wie sie die Ressortzuschnitte machen. Obwohl das einmal schon merklich schiefgegangen ist, könnt ihr auch bei uns auf den Portalen nachlesen, dass da ein Fake-Papier zu den vermeintlichen Ressortzuschnitten kursiert hat. Genau, also jetzt haben wir dann den Weg und auch mit ein bisschen, jetzt haben wir den Weg tatsächlich ja zur Ministerpräsidentenwahl skizziert. Ich glaube aber, wir müssen über eine Sache nochmal reden. Dieser Landtag hat ja 88 Abgeordnete, davon würde eine mögliche Brombeer, Johannesbeer, Maulbeer oder wie auch immer Koalition, wir nehmen gerne Vorschläge entgegen, wie diese Koalition jetzt am Schluss am Ende heißen soll. Es gibt ja verschiedene Beeren, die so eine dunkle Farbe haben, manche sollte man hier jetzt vielleicht auch nicht nennen. Die haben also 44 Stimmen, das ist keine Mehrheit. Jetzt tritt Mario Vogt im ersten Wahlgang wahrscheinlich gegen Björn Höcke an, um sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, und möglicherweise auch gegen Christian Schaft von der Linkspartei. Den hat ja Bodo Ramelow, glaube ich, mal ins Spiel gebracht. Auf jeden Fall steht er mit auf dem Tanzparkett. Und dann kriegt Vogt im ersten und im zweiten Wahlgang keine Mehrheit, weil die 44 einfach nicht reichen. Aber im dritten Wahlgang, es gibt ja diese Besonderheit, im dritten Wahlgang reichen dann die meisten Stimmen. Wenn wir jetzt diese drei Kandidaten haben, also wie schätzen du das ein? Ist da nicht vorprogrammiert, dass möglicherweise wieder am Ende, die AfD ein falsches Spiel spielt und nicht ihren eigenen Kandidaten wählt?
Das könnte passieren. Deswegen halte ich es auch für unklug, einen dritten Kandidaten aufzustellen. Es wäre einfach viel zielführender, wenn man sagt, jetzt als Linke, gut, das sparen wir uns. Es gibt eben zwei Kandidaten dann, voraussichtlich Björn Höcke und eben Mario Vogt. Selbst da könnte es ja passieren, dass hinterher Mario Vogt mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wird, weil die AfD sagt, ja, dann wollen wir ihm mal zur Mehrheit verhelfen. Und wie wir wissen, hat eben das Brombeer-Bündnis keine Mehrheit, sondern nur 44 Stimmen. Also sollte er 45 bekommen, könnte das natürlich eine Stimme von den Linken sein, aber könnte auch etwas könnte eine Stimme von der AfD sein.
Also, jetzt war schon wieder die Frage, ob er dann zurücktreten müsste und ob er das Amt dann annehmen könnte.
Ja, das halte ich jetzt einfach, das würden auch die Menschen zu Recht nicht mehr verstehen.
Würde keiner verstehen mehr, ne?
Draußen. Was soll das? Man kann sich ja vor so einer Stimme jetzt nicht wehren sozusagen, aber normalerweise sollte es so ablaufen. Es gibt die beiden Kandidaten und aus den Reihen der Linken werden welche sagen, so, wir wollen zum Beispiel der Ministerpräsident, der aktuell noch geschäftsführende Ministerpräsident, der immer schon gesagt hat, ich werde dazu beitragen, dass es zu einer funktionierenden Regierung kommt. Das bedeutet, funktionierende Regierung, dafür brauche ich dann, wenn man alles vorher beschlossen hat, auch eben einen Ministerpräsidenten erstmal. Also könnte die Stimme von Bodo Ramelow einfach schon reichen, ne, um Mario Vogt ins Amt zu heben. Allerdings sind das ja geheime Wahlen. Und wir haben es ja schon in der Vergangenheit erlebt, dass auch andere Bündnisse, die eine knappe Mehrheit hatten, dann plötzlich die Ministerpräsidentenkandidatin beispielsweise, damals war es Christine Lieberknecht, zweimal abgestraft.
Erst als Bodo Ramelow im dritten Wahlgang angetreten ist, schlossen sich dann die Reihen.
Genau. Und plötzlich hatte sie, obwohl man sich vorher mal einen Koalitionsvertrag ausgearbeitet damals und alles, und dann hat aber Christine Lieberknecht, es waren damals nur zwei Koalitionspartner, nämlich CDU und SPD, bekam nicht die Zahl aller Stimmen ihrer Koalition. Damals hat natürlich die CDU auf die SPD gezeigt und hat gesagt, wir haben unsere eigene Kandidatin natürlich gewählt. Allerdings wusste man auch, dass innerhalb der CDU auch manch Abgeordneter noch eine Rechnung offen hatte mit der Ministerpräsidentin. Also, weil es eine geheime Wahl ist, kann man nie sagen, wer wählt wen wirklich.
In der Wahlkabine ist es dunkel und vor allen Dingen ist man für sich, ne? Ja. Ist allein. Wir zeichnen ja jetzt hier an einem Mittwoch auf. Lass uns nochmal über die drei anderen Themen ganz kurz sprechen, weil wir jetzt ganz lange schon über das Brombeer-Bündnis geredet haben. Heute, an dem heutigen Mittwoch, beginnt ja die erste reguläre Landtagssitzung seit der Konstituierung. Sind verschiedene Themen auf der Tagesordnung. Mittwoch beginnt das mit den aktuellen Stunden. Am Donnerstag, also morgen früh, wird der Haushalt eingebracht von der geschäftsführenden Regierung. Es stehen die zwei Corona-Untersuchungsausschüsse, die wir schon thematisiert haben, auf der Tagesordnung. Eine interessante Frage sollten wir vielleicht da jetzt nochmal besprechen. Wir haben ja gerade schon festgestellt, 44 von 88 ist keine Mehrheit. Das ist am Ende die Frage, wie kommt, wenn dieses Brombeer-Bündnis müsste ja jetzt schon funktionieren dann auch, wie kommen die eigentlich zu einer Mehrheit? Und da in diesem Sondierungspapier, was schon vorgestellt wurde, haben die ja ein tolles neues Format, ich versuche es fehlerfrei auszusprechen, erfunden, nennt sich prälegislatives Konsultationsformat. Das wollen die aber erst machen, wenn die eine Regierung sind. Da wollen die nämlich alle Fraktionen schon mal anschreiben und also bevor sie Gesetze einbringen in den Landtag und wollen schon mal Stellungnahmen einholen und so weiter. Gibt es ja jetzt noch nicht. Heißt, die müssen von den Linken oder von der AfD sich irgendwie Stimmen besorgen, um zu einer Mehrheit zu kommen. Hast du mal was gehört? Haben die mit den Linken überhaupt mal gesprochen oder mit der AfD in den letzten Tagen und Wochen genau darüber? Oder ignorieren Mario Vogt, Georg Mayer und Katja Wolf, dass sie einfach schlicht keine Mehrheit haben? Ich meine, die nennen das ja de facto Mehrheit, weil sie darauf pokern, dass AfD und Linke nie strategisch miteinander abstimmen.
So ist es. Es geht eben am Ende auch ein bisschen ums Pokern hier. Und wenn Kontakt zur Linken gehalten wird, dann ist das innerhalb dieses Brombeer-Bündnisses, macht das die SPD vorrangig. CDU und BSW sind da durchaus skeptischer. Vor allen Dingen CDU hat ja auch wegen ihres Unvereinbarkeitsbeschlusses, den sie mit der AfD, aber eben halt auch mit der Linkspartei hat, gesagt, nein, die kommen für uns jetzt als vierter Partner nicht in Frage. Also wir werden da auch nichts schriftlich fixieren. Der Kontakt zur AfD, das ist natürlich immer tricky. Klar gibt es da auch Gespräche, aber die werden schon extrem auf Arbeitsebene geführt.
Da könnt ihr ja,
wenn ihr Geschäftsführer sich unterhalten.
Ne? Genau, wenn die parlamentarischen Geschäftsführer, wie das abläuft, das könnt ihr euch in der letzten Folge nochmal anhören. Da hatten wir den parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Bühl von der CDU zu Gast. Der hat da ein bisschen was erzählt, da ging es auch um Bier trinken oder nicht Bier trinken. Gerne nochmal anhören, findet ihr überall da, wo ihr diesen Podcast auch gefunden habt, einfach eine Folge davor nochmal, dann seid ihr ein bisschen länger bei uns. Das wollte ich nur nochmal einstreuen, ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Ja, nee, das kann ja nie schaden. Ja, und du hast aber vollkommen recht, das Bündnis spekuliert darauf, dass die Linkspartei, wie sie es angekündigt hat, nicht mit der AfD gemeinsam abstimmen wird. Aber sich immer darauf zu verlassen, dass die Linke sich mindestens enthält und nicht dagegen stimmt, kann man natürlich auch nicht. Weil es können irgendwelche Gesetze eingebracht werden, die aus linker Sicht unsozial sind, wenn es um Migration geht oder was auch immer. Da wird es einige Punkte geben. Da werden linke Abgeordnete aus Überzeugungsgründen schon sagen, nein, da können wir uns nicht enthalten. Wie sieht das aus? Auch wenn die AfD dann mit ihnen dagegen stimmen wird. Wird es dann, kann es zumindest so kommen, dass die AfD mit den Linken etwas verhindert.
Das ist dann linke Politik pur, wenn du so ein Szenario zeichnest. Sag mal, Migration, der AfD ist es zu wenig, was da gekürzt werden soll, und den Linken ist es zu viel. Damit lehnen die es beide ab. Das wäre dann linke Politik pur aus deren Sicht. Aber es wäre doch genau dasselbe, was die CDU in der vergangenen Legislaturperiode gemacht hat, als sie zum Beispiel die Grunderwerbssteuer senken wollte. Das war dann eben, wurde aus CDU-Sicht auch als CDU-Politik pur dargestellt. Dann hat man es mit FDP, das sind die, die nicht mehr im Landtag sind, Grüße gehen raus an Thomas Kemmerich, den Landesvorsitzenden, und AfD durchgezogen. Und gerade dieselben Linken, die das jetzt versuchen zu begründen, warum sie möglicherweise mit der AfD Dinge ablehnen, die haben einen veritablen Shitstorm über der CDU ausgekübelt und können sich an das jetzt nicht mehr erinnern.
Genau, so ist es einfach.
Also das ist doch eine Farce, oder nicht?
Also,
ich sehe es so.
Am Ende, man kann es so sehen, aber jetzt muss man auch sagen, dass die CDU eben mit ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss da eine sehr, sehr hohe Mauer aufgezogen hat. Man spricht ja immer von Brandmauer, die dann in Teilen eben gebröckelt ist, weil man damals auch als CDU darauf spekuliert hat. Also man wusste, man wird eben diese Grunderwerbssteuergeschichte, die wird man alleine logischerweise nicht durchbringen können. Man wusste auch aus Gesprächen vorher, dass man dafür bei den anderen Parteien, auf die es ankommt, aus dem demokratischen Spektrum, außer der FDP, keine Zustimmung bekommen wird. Also hat man gesagt, gut, uns ist das Thema aber so wichtig und wir wissen, die Mehrheit steht nämlich mit unseren Eigenstimmen, also CDU, mit dem der FDP, und dann nehmen wir auch die der AfD billigend in Kauf und hängen da das Label, es ist aber unser Vorschlag und unsere Überzeugung dran. Das kann man machen als CDU, muss man aber auch aushalten können.
Ja gut, das haben die ja relativ solide weggeatmet dann hinterher.
Ja.
Das muss man auch sagen. Lass uns noch mal ganz kurz drauf gucken. Wir haben ja noch eine geschäftsführende Landesregierung, so sagt man.
Genau.
Die Minister sind noch geschäftsführend im Amt. Das führt auch dazu, dass jetzt am Mittwoch, Donnerstag, Freitag auch noch mal zwei Grüne, obwohl die Partei gar nicht mehr im Landtag vertreten ist, auf der Regierungsbank möglicherweise Platz nehmen. Man weiß ja immer nie, sind die da oder sind die dann nicht da. Das meine ich jetzt übrigens nicht auf die grünen Minister per se bezogen, sondern auf das komplette Kabinett. Das ist ganz normal. Was machen die eigentlich sonst so?
Ja, also momentan würde ich sagen, die meiste Arbeit noch in ihrem eigenen Ressort hat wirklich die Finanzministerin, die jetzt noch das macht, wofür sie auch wirklich, also gewählt ist sie ja nicht als Finanzministerin, aber wofür sie eingesetzt wurde. Nämlich, die hat jetzt nochmal einen Landeshaushalt vorgelegt, über den morgen dann, nämlich am Donnerstag, erstmals beraten wird. Interessanterweise legt eben jetzt eine Ministerin einer rot-rot-grünen Landesregierung nochmal einen Haushalt vor, der dann die Arbeitsgrundlage sein wird für eine wahrscheinlich dann CDU, BSW, SPD Landesregierung.
Die Finanzministerin aber wird ja gar nicht mehr im Finanzministerium dann Finanzministerin sein, obwohl ihre Partei wahrscheinlich mitregiert. Jetzt jüngst auf einer Veranstaltung, wo ich in Ostthüringen war, hat sie es sehr schön umschrieben. Frau Taubert, was machen Sie eigentlich sonst so? Ja, ich bereite mich auf meinen politischen Ruhestand vor.
Ja, das ist wohl so. Also Frau Taubert wurde veritabel ausgebotet vom SPD-Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden und Innenminister Georg Mayer. Der ist übrigens momentan wohl eher Verhandlungsführer.
Gutes Stichwort. Ich wollte gerade fragen, was er eigentlich macht. Ist der Innenminister oder ist der Verhandlungsführer?
Ja, natürlich hat er auch noch Aufgaben als Innenminister wahrzunehmen. Das darf man nicht unterschätzen, gar keine Frage. Ich sage nur Mitteldistanzwaffen.
Zum Beispiel ist das eine, also Das ist das eine, die er jetzt nach 10 Ringen endlich übergeben hat, ne? Und das andere, kann man jetzt auch nochmal sagen, hat er so auch noch zwei wichtige Abteilungsleiterposten in seinem Innenministerium jetzt besetzt, als die Regierung geschäftsführend im Amt war. Ein großer Wurf gewesen für ihn, wichtige Abteilungen, die Zentralabteilung wurde besetzt und auch die Kommunalabteilung wurde besetzt. Also aus seiner Sicht natürlich großer Wurf, wunderbar. Andere sprachen von der Operation Abendsonne, dass er nämlich Vertraute nochmal kurz vorher, bevor die Regierung dann aus dem Amt scheidet, versorgt hat. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Es gab ein Ausschreibungsverfahren, zwei Bewerber haben sich durchgesetzt und dass der eine, der jetzt nun Abteilungsleiter auch mit einem ordentlichen Gehaltsaufschlag dann ist, vorher 7 Jahre sein Büroleiter war und ihm den Rücken freigehalten hat, das sei der Vollständigkeit halber mit erwähnt. Genau, das könnt ihr auch nochmal nachlesen bei uns. Operation Abendsonne und Thüringer Allgemeine findet ihr den Text. Und dann gibt's ja noch, über einen müssen wir vielleicht nochmal reden, den Staatskanzleichef. Ist ja der immer sehr prominent auch aufgetreten ist, unter Rot-Rot-Grün.
Über den Staatskanzleichef müssen wir nochmal reden, aber wir müssen natürlich auch über den Ministerpräsidenten reden.
Den haben wir noch gar nicht besprochen, richtig.
Den haben wir zwar schon erwähnt, aber jetzt noch nicht. Was macht der eigentlich gerade? Klar, der regiert weiter, der ist geschäftsführend im Amt, der hat auch einiges zu tun, aber viel, viel weniger als vorher natürlich. In den USA nennt man so das ja Lame Duck ein bisschen. Das ist dann meistens so im Vorfeld von Wahlen schon, wo man weiß, wenn jemand nicht mehr antritt, jetzt ist er eben abgewählt.
Hat er endlich mal eine Gemeinsamkeit mit Bundeskanzler Olaf Scholz?
Ja.
Über den reden wir gleich noch kurz.
Ich weiß gar nicht, ob ihm das so recht ist an dieser Stelle. Also, oder vielleicht ist beiden das nicht so recht, dass sie in diesem Bereich jetzt Gemeinsamkeiten haben. Aber, also Bodo Ramelow, der sowieso auch, muss man ja sagen, sehr, sehr Social Media affin ist, ist, ich will nicht sagen, unter die Podcaster gegangen, aber auf jeden Fall ist er sehr, sehr oft in Podcasts jetzt wahrzunehmen und bringt da eben seine Erfahrung ein, kann so ein bisschen über das Erreichte, das Selbsterreichte sprechen, kann über seine Zeit im Osten sprechen, ist ja wirklich auch, das muss man sagen, also er ist, auch wenn er einst in Westdeutschland geboren wurde, hat er sich zu einem, aus meiner Sicht wirklich, guten Botschafter für Thüringen entwickelt. Wenn man ihn auf Auslandsreisen begleitet, und da muss man überhaupt nicht linke Politik teilen, da macht er keine Parteipolitik, sondern da hängt er sich wirklich, da geht es ja oftmals um wirtschaftliche Kooperationen, um Verträge, die Unternehmer, die mit ihm reisen, dort abschließen können oder einfach nur, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Da hängt er sich wirklich rein und ist ein klasse Wirtschaftspolitiker in der Sicht auch. Und das würde man ja von einem Linken vielleicht gar nicht unbedingt erwarten.
Ne? Nee, das ist so. Also ich habe das selber im vergangenen Jahr erleben dürfen, als er eine 80-köpfige und sogar mehr als 80 Personen Wirtschaftsdelegation da in Vietnam angeführt hat und da wirklich auch für Thüringen teilweise wirklich wegweisende Entscheidungen getroffen wurden. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, es werden also Lebensmitteltechniker für Thüringen jetzt direkt in Vietnam ausgebildet. Die IHK Südthüringen hat da eine eigene Dependance in Zentralvietnam. Überall da war auch Bodo Ramelow natürlich mit beteiligt und diese Landesregierung. Er hat da schon wirklich in dem Bereich auch was hinbekommen. Ja? Einfach auch in dem Wissen, dass natürlich der Fachkräftemangel in Thüringen um sich schlägt. Nichtsdestotrotz wird diese Rumreiserei, das habe ich so gehört aus der Staatskanzlei, auch kritisch gesehen. Und also nicht diese Rumreiserei nach Vietnam, sondern dieses jetzt von Podcast zu Podcast eilen und Thüringen-Botschafter sein, weil eigentlich, so heißt es, er habe ja doch noch Aufgaben, die er zu erfüllen hat. Er wird jetzt mit Sicherheit, wenn er uns hört, wird er jetzt gleich sich hoffentlich nicht vor Schreck den Kaffee aufs weiße Hemd kippen. Natürlich macht er die ganz, also er wird jetzt sagen, die macht er ganz bestimmt, aber andere so in seinem Umfeld, da in der Staatskanzlei, sagen schon, Mensch, ich würde ja noch bezahlt. Wahrscheinlich liegt auch da die Wahrheit wieder so ein bisschen in der Mitte. Podcast ist ein gutes Stichwort. Ich hatte den Staatskanzleichef schon angesprochen. Der ist ja auch unter die Podcaster gegangen, ne?
Der ist unter die Podcaster gegangen und Benjamin Hoff ist ja nun mal wirklich einer der wichtigsten Minister oder vielleicht der wichtigste Minister für Ramelow gewesen. Der hat die Staatskanzlei für ihn organisiert. Er hat eben als Staatskanzleiminister die ganzen Minister im Zweifel Streitigkeiten befriedet. Er hat für ihn sogar schon mal andere Ministerien mit übernommen.
Hat sich dann auch selber Briefe geschrieben, ne? Der Staatskanzleichef an den Bildungsminister Hoff und solche Dinge sind ja auch
genau.
passiert.
Ja, genau. War nicht auch mal Infrastrukturminister?
Auch, ja, war Zeit, zwischendurch.
Ne? Genau. Also der Mann, der sowieso schon die längste Bezeichnung auf der Visitenkarte hat, der hat sich also immer zusätzliche Aufgaben noch gesucht, ist auch wirklich ein hochintelligenter Typ. Jetzt muss man sagen, er ist ja auch im Landtagswahlkampf angetreten. Ein begnadeter Wahlkämpfer ist er jetzt nicht. Er neigt ja so ein bisschen dazu, zu dozieren. Er schreibt auch gerne Gastbeiträge oder politische Analysen. Und er hat dann wohlweislich, dass er, nachdem er über die Landesliste dann in den Landtag eingezogen ist, vielleicht nicht der beste Abgeordnete ist, sein Mandat schon zurückgegeben, hat also den Platz für jemand anderes freigemacht. Und das lässt jetzt darauf schließen, dass er vielleicht, der sein Lebensmittelpunkt, also sein Arbeitsmittelpunkt, keine Frage, der war schon in Thüringen und in Erfurt, aber seine Familie lebt in Berlin, hat auch Kinder, dass er sich hier wohl aus Thüringen zurückziehen wird.
Das hast du wunderbar noch den Bogen geschlagen zu dem ganz kurz letzten Thema, was wir noch besprechen wollen. Die zwei Worte verlassen und Berlin, die haben ja, wenn man die zusammen in einen Satz packt, haben die ja auch eine besondere Bedeutung in den letzten Tagen gewonnen. Die FDP hat die Ampel verlassen, richtigerweise muss man sagen, die FDP ist die Ampel verlassen worden. Also kurzum, Olaf Scholz hat Finanzminister Christian Lindner rausgeschmissen, nachdem nachdem Entscheidungspapier öffentlich wurde, was er Wirtschaftswendeplan genannt hat für Deutschland. Die Bundesregierung gibt es so nicht mehr. Aus der Ampel ist eine Fußgängerampel geworden. Und jetzt werden wir alsbald neu wählen. Interessanterweise und so typisch deutsch haben wir ja in den letzten Tagen eine hitzige Debatte darum geführt, wann dieser Neuwahltermin stattfindet. Friedrich Merz wollte zeitig schon im Januar, Olaf Scholz erst Ende März. Ich persönlich sage, je schneller, je besser. Wie blickst du da drauf? Also ja. Wir haben den Neuwahltermin mittlerweile, ich glaube, das müssen wir noch dazu sagen.
Ja, genau, der 23. Februar.
Exakt.
Soll es sein? Man weiß ja nie. Natürlich, ich würde jetzt auch sagen, eine Neuwahl sollte zügig durchgeführt werden. Aber wir haben ja schon festgestellt, zu zügig ist vielleicht auch nicht gut. Ne? Es geht jetzt noch nicht mal darum, da hat sich vielleicht die Bundeswahlleiterin doch ein wenig zu weit aus dem Fenster gelegt oder eine Fehleinschätzung getroffen, dass man jetzt kein Papier zur Verfügung hätte und auch keine Druckereikapazitäten. Aber dennoch, es muss ja alles organisiert werden. Es müssen Kandidaten aufgestellt werden. Die Kandidaten, die stellen sich ja nicht von alleine auf, sondern die werden in demokratischen Gremien der Parteien, also in den Kreisverständen, da werden sie vorgeschlagen, da werden sie dort gewählt. Dann gibt es aber noch Listen, auf denen Mitglieder sich bewerben können, um eben Abgeordnete werden zu wollen im Bundestag. Und diese Listen werden auf Parteitagen beschlossen. Also das muss alles vorher auch mit den richtigen Fristen rechtlich sicher geregelt werden.
Ja, da warten wir jetzt alle ganz gespannt auf die Verordnung aus dem Bundesheimatministerium, Bundesinnenministerium, die Frau Faeser da jetzt noch erlassen muss. Da wird es dann verkürzte Fristen geben. Aber ich glaube, man kann schon sagen, das muss einfach schlicht im Dezember, Januar dann jetzt über die Bühne alles. Eigentlich im Dezember muss das über die Bühne, damit dann die weiteren Vorbereitungen getroffen werden können. Ich habe ja witzigerweise das verschwimmt immer alles. Wann ist die Ampel gebrochen? Letzte Woche, am Mittwoch. Dann war der Donnerstag und dann kam Friedrich Merz am Freitag, kam ja nach Thüringen, sprach im Eichsfeld vor 600 CDU-Anhängern und Freunden der CDU bei dem traditionellen Schlachteessen. Schlachteessen und Eichsfeld, die meisten werden das miteinander gut in Verbindung bringen. Und hat er an dem Freitag noch sehr klar gesagt, also wir bestimmen jetzt die Regeln und ein Kanzler ohne Mehrheit, der gibt uns hier nicht vor, was wir zu tun und zu lassen haben, und wir wählen da am 19. oder 17. Januar war das sehr kämpferisch und hat sich auch quasi wie der neue Bundeskanzler der Bundesrepublik giriert. Er hat da natürlich ganz demütig in seiner Rede eingebaut, die Umfragen sind gut und am Ende entscheiden das die Wählerinnen und Wähler. Und dann, ein paar Tage später, war von diesem 17. Januar als Neuwahltermin nicht mehr viel zu hören. Da war es nämlich jetzt der 23. Februar. Sag mal ganz kurz, Emma, ist er im März jetzt eingeknickt oder ist das so ein typisches politisches Ding, dass man dann jetzt dann einfach einen Kompromiss findet. Ich meine, Scholz sagt Ende März, März, also Friedrich der Merz sagt Anfang Januar und jetzt trifft man sich im Februar. Also hätte man doch diese ganze Debatte gar nicht führen müssen. Es war doch von vornherein klar, dass die am Ende sich irgendwo in der Mitte treffen, oder?
Genau, das sehe ich auch so. Es war klar, Olaf Scholz wollte natürlich möglichst lange noch Bundeskanzler sein, die Gestaltungsmöglichkeiten weiterhin haben, sag ich mal, das Heft des Handelns, auch wenn er jetzt überhaupt keine Macht mehr hat, weil die Mehrheit weg ist.
Er muss ja bei der CDU betteln gehen, dass die ihm die Mehrheit verschafft.
Genau, er muss betteln gehen, aber Friedrich Merz hat natürlich auch keine Lust gehabt oder hatte auch keine anderen Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und also von daher ist es folgerichtig, was jetzt passiert ist. Und ich würde sagen, jetzt kann man sich auf einen Winterwahlkampf freuen, der auch ungewöhnlich ist, zumindest für deutsche Verhältnisse. Und da wird es dann anstelle von Kugelschreibern und Flaschenöffnern möglicherweise dann Schneeschieber und Dominosteine mit Parteilogos geben oder so.
Ja, ich empfehle auch diese tollen Handwärmer, die man so aufknickt und die man dann einfach in die Hosentasche steckt. Möglicherweise gibt es ja dann auch Glühweintassen mit Parteilogos. Wir werden das sicherlich erleben und werden auch hier an dieser Stelle drüber sprechen. Für heute soll es das, glaube ich, erstmal gewesen sein an der Stelle. Mit reden wir über Thüringen, mit reden wir vor allen Dingen über die Politik in Thüringen. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen ganz, ganz viel weiteres hier zu besprechen haben. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder, Elmar, oder?
Ja, das würde ich sagen. Wir sehen uns wieder und Sie hören oder ihr hört uns dann wieder. Bis dahin.
Bis dahin, ciao.